Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Die Erinnerung an seine Konfirmation war für den pensionierten Bibliothekar aus Wernigerode, Peter Brun, der Anfang einer außergewöhnlichen Geschichte. Darin geht es darum, Ereignisse aus der eigenen Vergangenheit neu zu bewerten und einzuordnen. Und dass diese Vergangenheit Peter Brun erschreckt hat, liegt am Fund seiner Konfirmationspredigt von 1941. Im Mittelpunkt dieses kontroversen Kapitels evangelischer Kirchengeschichte, das uns Kirsten Serup-Bielfeld beschreibt, steht ein Pfarrer in der Zeit des Nationalsozialismus.
Die Geschichte beginnt ganz banal, mit einer klemmenden Schublade. Als der pensionierte Bibliothekar Peter Brun sie schließlich mit einem brachialen Ruck öffnet, findet er ein paar vergilbte Schreibmaschinenseiten, die dort offenbar seit rund 6 Jahrzehnten lagen. Auf dem Deckblatt liest er:
Zur Erinnerung an die Konfirmationsfeier der Schlossgemeinde Wernigerode am 23. März 1941.
Brun liest aufmerksam den Text, den er 60 Jahre zuvor nur überflogen hatte. Und Stück für Stück kommen ihm längst vergessene Erlebnisse ins Gedächtnis zurück. Erinnerungen an den Konfirmandenunterricht, die Konfirmation und einen geselligen Abend im Haus des Pfarrers, Superintendent Dr. Ludwig Bär. In dieser Konfirmationspredigt, die Brun jetzt schaudern lässt, ist die Rede von einer bedeutsamen Stunde und einer gewaltigen Zeit für die Konfirmanden. Vom Mut zum tapferen Sterben im Gehorsam gegen den Führer und von den Aufgaben des deutschen Menschen für die Kirche Martin Luthers. Dem Text vorangestellt ist der Spruch:
Wer ist ein Christ? Wer Deutscher ist, in allem Tun und Streben, dem Volk sich gibt, den Führer liebt, den uns der Herr gegeben, ihm bis zum Tod gehorsam ist, der ist ein Christ.
Peter Brun beschließt, sich näher mit Leben und Wirken von Pfarrer Bär zu befassen. Er recherchiert, schreibt Landeskirchenämter an, fragt nach Unterlagen. Ohne Erfolg.
Ausführungen über Lebenslauf und Wirken des Dr. Bär liegen unserem Archiv nicht vor.
Ist die Auskunft, die er immer wieder erhält. Erst das Aufkommen des Internets bringt ihn etwas weiter. 2009 stirbt Peter Brun.
Ich habe den Herrn Brun leider nicht selber mehr kennengelernt, aber bei ihm war es ja so, dass es dann auch erst ein Erschrecken ein Stück weit mit dem Abstand von etlichen Jahren war. Und er selber nochmal reflektiert hat, als Konfirmand hat er manches gar nicht so wahrgenommen, wie mit dem Abstand einiger Jahrzehnte dann nochmal zurückzuschauen und dann tatsächlich nochmal neu zu erschrecken und sich selber zu fragen, was war das eigentlich für eine Zeit, was war das für eine Sprache, wie bestialisch und grausam war das eigentlich.
Benjamin Schimmel, Gemeindepfarrer in Nürnberg-Aibach. Ludwig Bär war einer seiner Vorvorgänger. 1940 hatte er nach einigen unliebsamen Vorfällen seine Pfarrstelle in Aibach verlassen und war nach Wernigerode gewechselt. Natürlich, so Benjamin Schimmel, waren damals weder der Predigttext noch der einleitende Spruch außergewöhnlich.
Es war relativ typisch für den Personenkreis, zu dem der Pfarrer Bär auch damals gehört hat, der deutschen Christen, die versucht haben, sozusagen christlichen Glauben mit einer völkischen und einer Rasseideologie zu verbinden und vor allem mit einem ganz starken Führerprinzip. Und da hat eben auch der Dr. Bär damals in seinen Konfirmationspredigten durchaus versucht, den jungen Menschen sowohl beides mitzugeben, ein Ausrichten am christlichen Glauben, aber auch ein ganz starkes Ausrichten an der Person Adolf Hitlers als Führer des Deutschen Reichs.
Und dennoch ragt dieser Fall aus dem damals üblichen heraus.
Seine Schärfe bekommt das im Grunde genommen über die Person des Dr. Bär dann selbst, der auch hier im Nürnberger Bereich eben für die Auseinandersetzung zwischen bekennender Kirche und deutschen Christen steht. Auch hier in Aibach, wo er versucht hat, die ganze Kirchengemeinde auf die Seite der deutschen Christen zu ziehen und hier eine völkische Ideologie letztlich zu verankern.
Tatsächlich dürfte es während des Dritten Reichs wohl keine Gemeinde der bayerischen Landeskirche gegeben haben, in der der Kirchenkampf so dramatische Formen annahm wie in Aibach. Und fast alles in diesem erbitterten Streit hängt mit der Person dieses Geistlichen zusammen. Ludwig Bär, Jahrgang 1893, war ursprünglich Katholik. Er hatte Jura und katholische Theologie studiert und war 1922 zum evangelischen Glauben konvertiert, weil er, so wurde gemunkelt, heiraten wollte. 1933 wird der fanatische Hitler-Anhänger und glühende Antisemit Pfarrer in Nürnberg-Aibach. Ausgerechnet in einer Gemeinde der bekennenden Kirche, die sich wohl eher in vorsichtiger Distanz zum NS-Regime befindet. Da Bär Mitglied der deutschen Christen, also der am Führerprinzip orientierten Strömung im Protestantismus ist, kommt es bald zu scharfen Auseinandersetzungen in der Gemeinde. Sie münden schließlich in disziplinarischen Maßnahmen gegen Bär. So schreibt der Kreisdekan des Kirchenkreises Nürnberg in einem Brief an die Pfarrämter:
Pfarrer Dr. Bär steht in offener Rebellion gegen seine rechtmäßige kirchliche Obrigkeit. Er hat seine Amtsbrüder öffentlich diffamiert, er hat den Landesbischof in einer Gerichtsverhandlung der Rebellion beschuldigt, er hat Kollektengelder nicht abgeliefert, er hat der Gemeinde das Gotteshaus verweigert, er hat sich geweigert, Amtssiegel, Kirchenbücher und Kirchenkassen herauszugeben.
Zwischen den Jahren 1934 und 1935 wird Bär aus seinem Amt entlassen.
Hat aber eben hier im Nürnberger Großraum offenbar prominente Unterstützung, vor allem von Julius Streicher,
dem fränkischen Gauleiter und Herausgeber des antisemitischen Hetzblattes Der Stürmer, und auch vom Reichsbischof Ludwig Müller, einem der führenden Repräsentanten der deutschen Christen.
Das war sicher ein ausschlaggebender Grund, dass er sich überhaupt so lange, über 5-6 Jahre, noch halten konnte, obwohl er eigentlich schon seines Amtes enthoben war.
1940 wird Bär Superintendent in Wernigerode. Der damals 14-jährige Konfirmand Peter Bruhn merkt bald nach der Ankunft des neuen Pfarrers, dass ein neuer Geist in die Kirche einzieht. Später erinnerte er sich:
Uns 14-Jährigen, die wir im NS-Geist erzogen wurden, fehlte damals dafür jegliche Sensibilität. Wir waren diesem neuen Geist eines überzeugt nationalsozialistischen und antisemitischen Pfarrers kritiklos ausgeliefert.
Er war natürlich durch und durch Antisemit. Man sieht das an Äußerungen, dass er immer wieder pauschalisierend von dem Juden spricht, der Jesus Christus ans Kreuz geschlagen hat und von dem sich das deutsche Volk trennen muss. Das Erschreckende, finde ich, auf der anderen Seite ist immer, dass sich das nicht groß unterscheidet, auch von Äußerungen der Zeit insgesamt, auch von Menschen, die sich nicht den deutschen Christen zugerechnet haben. Auch in den Gemeindebriefen etwa der bekennenden Kirchengemeinde wird zum Führergeburtstag dazu aufgerufen, für ihn zu beten. Also da sind die Grenzen wirklich fließend gewesen.
Nach der denkwürdigen Konfirmation 1941 geht Bär an die Ostfront. Im Sommer kommt er auf Heimaturlaub und lädt jovial seine Konfirmanden zu sich nach Hause ein. Es kommt zu einem noch denkwürdigeren, geselligen Treffen, wie Peter Bruhn sich später erinnerte.
Er empfing uns in Uniform. Er diente in der Wehrmacht nicht etwa als Militärgeistlicher, sondern als ganz normaler Truppenoffizier an der Ostfront. Ausführlich berichtete er uns von seinem Dienst im sowjetischen Hinterland. Dabei traktierte er uns mit erbeutetem russischen Wodka, wovon er offenbar einen nicht geringen Vorrat mitgebracht hatte. Wir erfuhren, dass er als Leiter eines Exekutionskommandos zuständig für die Hinrichtung von gefangen genommenen sowjetischen Partisanen war. Er hatte einen Packen Fotos dabei, die er herumreichte. Da konnten wir dann die Galgen sehen, an denen in langen Reihen die Leichen der unter seinem Kommando aufgehängten Russen hingen. Erst nach dem Krieg wurde mir das Ungeheuerliche in der Persönlichkeit dieses Pfarrers bewusst.
Nach Kriegsende und seiner Entlassung aus der Gefangenschaft versucht Ludwig Bär vergeblich, in den Dienst der Bayerischen Landeskirche zurückzukehren. Ab 1947 steht er als Flüchtlingspfarrer im Dienst der Westfälischen Landeskirche. 1949 ist er bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.